Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Vor rund 56 Millionen Jahren ist auf der Erde was passiert, was wir heute leider nur allzu gut kennen. Die Atmosphäre heizte sich innerhalb relativ kurzer Zeit kräftig auf.
Etwa in 4000 Jahren hatte sich das Weltklima damals um 6 Grad erwärmt.
Doch was genau war damals eigentlich los? Was war die Ursache dieser krassen Erderhitzung? Denn anders als heute gab es damals ja noch keine Menschen, die in rauen Mengen Treibhausgase in die Luft pusten, weil sie fossile Brennstoffe verfeuern. Auf der Europäischen Geowissenschaftler-Tagung, die gerade in Wien stattfindet, wurde jetzt eine alte Hypothese verworfen und eine neue, ziemlich plausible Theorie vorgestellt und mit Daten untermauert. Mehr dazu gleich. Außerdem berichten wir, was Hyperspektralaufnahmen aus dem Orbit über den Zustand der Ökosysteme auf unserem Planeten verraten. Schön, dass ihr dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Zunächst aber wollen wir uns mit Fischottern beschäftigen. Diese Tiere, die ja quasi die wassertaugliche Variante von Mardern sind, die leben bereits seit 5 Millionen Jahren auf der Erde. Sie zählen zu den besten Schwimmern unter den Landraubtieren und stehen in Deutschland unter Schutz, weil ihre Art vom Aussterben bedroht ist. Der Grund? Saubere Bäche, Flüsse und Seen mit zugewachsenen Ufern, wie Fischotter sie lieben, die gibt es hierzulande viel zu wenig. Doch damit nicht genug. Bei der virtuellen Jahrestagung der Gesellschaft für Wasserchemie wurde gestern noch über ein weiteres Problem berichtet, das Fischottern das Leben schwer macht. Rattengifte aus der Kanalisation, die ihren Weg in die Gewässer finden. Volker Mrasek weiß mehr.
Fischotter sind sogenannte Spitzenprädatoren, Raubtiere, die am Ende der Nahrungskette stehen. Ihre Leibspeise holt sich die flinke Marderart aus Gewässern.
Ernährt sich ungefähr zu 80% von Fisch.
Beim Verzehr ihrer Lieblingsbeute nehmen die Tiere allerdings hochgiftige Rodentizide mit auf, wie Untersuchungen der Umweltwissenschaftlerin Julia Regneri jetzt zeigen. Das sind Stoffe, die in Ködern im Kanalnetz von Städten wie auch in der Landwirtschaft eingesetzt werden, um Ratten und Mäuse zu bekämpfen. Zur Anreicherung in der Nahrungskette kommt es immer dann, wenn
die Wirkstoffe aus den Ködern freigesetzt wurden bei Wasserkontakt und dann entsprechend ins Gewässer gelangt sind und von dort in den Fisch.
Die Forscherin von der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz untersuchte Leberproben von über 120 Fischottern, denn in diesem Organ reichern sich die Rattengifte an. Die Proben stammten überwiegend von Tieren, die in den vergangenen Jahren überfahren wurden. Im Vergleich zu Fischen wiesen die Fischotter bis zu 30-fach höhere Konzentrationen der Rodentizide auf. Der Spitzenwert bei einem Tier aus Schleswig-Holstein betrug 920 Nanogramm pro Gramm Lebergewebe. Er liegt weit über der Unbedenklichkeitsschwelle für empfindliche Arten.
Bei sensitiven Arten ist es so, dass die Schwelle vermutlich bei 200 Nanogramm pro Gramm bezogen auf das Nassgewicht liegt, ab wo negative bzw. tödliche Effekte zu erwarten sind. Also es gibt Arten, die sind sensitiver und es gibt Arten, die sind etwas weniger sensitiv. Und wo genau wir da den Otter einordnen müssen, das ist Gegenstand der derzeitigen Forschung.
In der EU sind insgesamt 8 Wirkstoffe zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen zugelassen. 5 von ihnen zählen zu den Rodentiziden der 2. Generation. Sie sind besonders giftig und schwer abbaubar.
Die Substanzen der 2. Generation, die halt diese problematischen Umwelteigenschaften haben, die haben wir auch am häufigsten gefunden.
Den Biozidexperten Anton Friesen vom Umweltbundesamt beunruhigen die neuen Befunde. Die Fachbehörde hat die Untersuchungen an den Fischottern in Auftrag gegeben.
Wir sehen, dass die Belastung für Fischotter durchaus sehr hoch ist. Man muss sich klar machen, dass die Wirkweise dieser Stoffe bei der Ratte, bei der Maus, aber eben auch beim Fischotter durchaus vergleichbar sind. Das heißt also, sie wirken sich hemmend auf die Blutgerinnung aus, sodass die Tiere letztendlich genauso wie die Ratte auch dann innerlich verbluten. Ab welcher Konzentration dann tatsächlich dieser Effekt auftritt, ist noch nicht ganz klar, aber es ist durchaus bei hohen Konzentrationen davon auszugehen, dass sich das nachteilig auf die Gesundheit der Fischotter auswirkt, definitiv.
Erst vor kurzem berichteten Berliner Wildtierforscher über die Vergiftung von Greifvögeln mit Rodentiziden. Bei 4 von 5 untersuchten Habichten und Rotmilanen fanden sich Spuren der Rattengifte in der Leber und in jedem sechsten bis siebten Fall lag die Konzentration über dem kritischen Wert von 200 Nanogramm pro Gramm Gewebe. Jetzt zeigt sich, dass die Giftstoffe auch die aquatische Nahrungskette durchwandern und die Gesundheit von Fischottern gefährden, einer geschützten Art in Deutschland. Das Umweltbundesamt werde darauf sicher reagieren, sagt Anton Friesen.
Wir können aus den Ergebnissen ganz klar auch erkennen, dass die Rodenzidrückstände in der Konzentration, aber auch eben in der Häufigkeit, wie sie jetzt nachgewiesen worden sind, über die Zeit nicht rückläufig sind. Für uns ist das natürlich auch ein ganz klares Signal, darüber zu überlegen, ob bestimmte Maßnahmen nochmal verschärft werden müssen in die Richtung, dass der Eintrag dieser Stoffe auch speziell in die aquatische Umwelt letztendlich reduziert wird.
Bewirken könnte das zum Beispiel der Einsatz sogenannter Köderschutzstationen in der Kanalisation. Sie sind so konstruiert, dass die Giftstoffe nicht mit dem Abwasser in Berührung kommen und deshalb auch nicht auslaufen können. Eine elegante Lösung, nur wird sie offenbar immer noch viel zu selten angewandt.
Rattengifte aus der Kanalisation gefährden die Fischotter in Deutschland, die von der Deutschen Wildtierstiftung übrigens vergangenes Jahr zum Tier des Jahres gekürt worden waren. Ein Beitrag von Volker Mrasek war das. Wir bleiben bei aquatischen Ökosystemen und dem, was darin lebt, wechseln aber von den Binnengewässern zu den Ozeanen, die ja rund zwei Drittel der Erdoberfläche bedecken. Dass unser Planet aus dem All betrachtet ein blauer Planet ist, das liegt daran, dass Wasser in den Weltmeeren aus dem Spektrum des Sonnenlichts alle Farben herausfiltert, bis auf eine, eben jenes Blau, das aus dem Erdorbit zu sehen ist. Die Umweltsatelliten, die dort oben ihre Kreise ziehen, die haben inzwischen aber so empfindliche Kameras an Bord, dass sie auch leichte Farbänderungen in den Ozean beobachten können. Und die wiederum geben Forschern zunehmend wertvolle Hinweise auf den Zustand der marinen Ökosysteme. Wie das funktioniert, hat sich Guido Meyer erklären lassen auf der Erdbeobachtungskonferenz Living Planet, die gerade in Bonn stattfindet.
Ja, also das weiß man wahrscheinlich selber, wenn man in die Nordsee guckt, dass die nicht so wunderbar blau ist, sondern eher manchmal braun oder auch grün. Und das kommt daher, dass wir auch Algen im Wasser haben. Die sind wie die Pflanzen an Land grün. Die absorbieren eben nicht das grüne Licht, deswegen wird das reflektiert. Und wenn wir viele Algen haben, wird es immer grüner, das Wasser.
Die Fernerkunderin Astrid Bracher arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremen. Außer Blau und Grün kann sie auf Satellitenbildern auch noch andere Farben in den Ozeanen dieser Welt sehen.
Es gibt nämlich die sogenannten Gelbstoffe. Im Grunde sind es ganz, ganz, ganz mini kleine Partikel, die letztendlich einfach abgebautes Pflanzenmaterial sind. Und die sind so klein und diese Farbstoffe sind so reduziert und dadurch streuen die anders das Licht zurück und die absorbieren ganz stark das Blaue. Und dann kommt nur noch Gelbes raus.
Und selbst die Kreidefelsen von Dover in Südengland verdanken ihre weiße Farbe dem Wasser, in diesem Fall dem Ärmelkanal. Denn dort gibt es Algen, die kleine Kalkschalen produzieren und die haben sich einst auf den Klippen abgelagert. Noch heute lassen sie das Wasser vor der Küste weiß schimmern, wenn sie sich in ihrer Blüte befinden.
Wenn wir Stoffe haben, die wie Kalk sind, ganz weiß, dann streut es ganz, ganz stark und wir haben entweder Richtung Weiß oder so türkise Farbe vom Ozean. Also die Farben können schon stark variieren und das ist, was wir machen. Wir gucken uns die Farbe an und wie die sich im Einzelnen verändert und daraus können wir ableiten, welche Stoffe im Wasser sind.
Solche Informationen verraten viel über die Wasserqualität in einer Meeresregion und damit über den Zustand des gesamten Ökosystems. Dass sich solche Analysen inzwischen aus dem All machen lassen, mit Hilfe spezieller Kameras an Bord von Satelliten, ist eine relativ neue Entwicklung. Seit fast 5 Jahren liefert der europäische Erdbeobachtungssatellit Sentinel-5P topografisch hochaufgelöste Daten aus der Umlaufbahn. Und in wenigen Wochen sollen farblich hochdifferenzierte Aufnahmen des deutschen Umweltbeobachtungssatelliten ENMAP hinzukommen, ergänzte Mariana Sopa, ebenfalls vom Alfred-Wegener-Institut in Bremen.
Wir können dann besser forschen, wo diese Gelbstoffe herkommen. Wir können wirklich kleinskalig gehen, nicht von 4 Kilometer, sondern wir können wirklich 10 Meter, 30 Meter sehen.
Genauigkeiten von bis zu 10 Metern werden den Forschern exakt darüber Auskunft geben, welche Strömung diese Gelbstoffe, die Abbaustoffe von Meerespflanzen, von wo nach wo getrieben hat. Und auch der Blick in die Tiefe ist mit den neuesten Satellitengenerationen möglich, betont Astrid Bracher.
Im offenen Ozean können wir bis 50 Meter tief gucken. Das Interessante an den Daten, die wir jetzt ausgewertet haben von dem Sentinel-5, ist, dass wir auch sehen können, wie tief das UV-Licht im Ozean eindringt. Das UV-Licht hat die Folge, dass viele Stoffe sich zersetzen. Und dadurch, dass wir jetzt wissen, wie unterschiedlich das wo eindringt, können wir auch sagen, woher kommen überhaupt Abbaustoffe? Sind die eher im Meer produziert oder kommen die von Land?
Aber noch mehr wird künftig mit Nmap möglich sein. Da er hyperspektral arbeitet, also viele Lichtfarben präzise erfasst, werden Wissenschaftler mit seiner Hilfe nicht nur bestimmen können, wo das Wasser grün ist, also verstärkt Algen vorkommen. Feine Unterschiede im Farbspektrum werden ihnen verraten, um welche Art von Algen es sich handelt.
Algenwachstum ist sehr wichtig, weil das ist die Basis für die Nahrungskette im Meer. Wenn wir wissen, wo die Algen sind, wissen wir auch, wo vielleicht Fischreichtum ist. Aber wenn man zum Beispiel wissen, ob da Seegras ist oder ob da Rotalgen sind, dann braucht man mehr Farben.
Der Hyperspektralsatellit Nmap, der Anfang April in den Orbit geschossen wurde, soll ab dem Spätsommer entsprechende Bilder liefern. Mithilfe dieser Daten aus dem All arbeiten die Erdbeobachter derzeit an der ersten globalen Karte der Ozeanfarben.
Hyperspektralsatelliten und wie sie die Erdbeobachtung voranbringen. Guido Meyer war das mit einem Bericht von der Konferenz Living Planet, die gerade in Bonn stattfindet. Vor rund 56 Millionen Jahren erhitzte sich das Klima auf der Erde schlagartig, zumindest auf geologischen Zeitskalen gesehen. Innerhalb weniger tausend Jahre stieg die globale Durchschnittstemperatur damals um 6 Grad Celsius. Schuld an der Erderwärmung waren damals wie heute große Mengen an Treibhausgasen, die in die Atmosphäre gelangt sind. Vermutlich seinerzeit vor allem Methan. Aber woher das kam, lange vor dem ersten Auftritt unserer feuermachenden Urahnen, das war bislang ein Rätsel. Auf der Tagung der europäischen Geowissenschaftler in Wien verkündeten Forscher jetzt, dieses Rätsel vermutlich gelöst zu haben. Dagmar Röhrlich hat mit ihnen gesprochen.
Vor rund 56 Millionen Jahren waren die Zeiten auf der Erde nicht besonders gut, sagt Christian Berndt. Das Urteil des Geophysikers vom Kieler Forschungszentrum Geomar ist noch ein Understatement, wenn man bedenkt, wie rasant sich das Klima damals verändert hat.
Etwa in 4000 Jahren hatte sich das Weltklima damals um 6 Grad erwärmt. Und wir sind im Moment dabei, diesen alten Klimawandel noch zu überholen.
Über die Ursache der Erderhitzung vor 56 Millionen Jahren wird seit langem diskutiert. Eine Hypothese: Im Meeresboden sollen sich große Mengen an Methaneis aufgelöst haben, sogenannte Gashydrate, die nur bei hohem Druck und niedrigen Temperaturen stabil sind. Doch diese Idee hat an Anziehungskraft verloren, unter anderem, weil es wohl nicht genug Gashydrate gab, um ausreichend Methan für einen solchen schnellen und gewaltigen Klimawandel freizusetzen.
Das ist schon sehr, sehr viel Kohlenstoff, der damals rausgekommen sein muss. Und es gibt wenige Reservoire auf der Welt, wo so viel Kohlenstoff überhaupt drinsteckt.
Selbst wenn heute der gesamte Permafrost tauen würde, kämen nicht genügend Treibhausgasemissionen zusammen. Damals wurde mindestens das Dreifache dessen freigesetzt, was heute in Form von Kohlendioxid oder Methan an Kohlenstoff in der Atmosphäre ist. Mindestens. Dafür wird eine andere Hypothese durch neue Argumente gestützt und die hat mit der Plattentektonik zu tun.
Die Prozesse, die damals dazu geführt haben, haben höchstwahrscheinlich mit der Öffnung des Nordatlantiks zu tun. Der Nordatlantik hat, als er aufgebrochen ist, sehr, sehr viel Vulkanismus mit sich gebracht. Viel, viel größeren Vulkanismus, als man heutzutage irgendwo auf der Welt beobachten kann.
Man könne sich das wie ein 3000 Kilometer großes Hawaii vorstellen, vergleicht Christian Berndt. Der Vulkanismus im Gefolge des Auseinanderreißens der Erdkruste lief dabei in mehreren Phasen. Bei einer drangen große Lavamassen in ein paar hundert Meter Tiefe in Meeressedimente ein und breiteten sich darin aus. Und diese Sedimente waren reich an organischem, kohlenstoffhaltigem Material.
Durch dieses Eindringen von magmatischem Material in die Sedimentbecken haben sich Hydrothermalsysteme entwickelt, das heißt, dass etwa 1000 Grad heiße Magma die Porenflüssigkeiten in den Sedimenten aufgekocht hat. Und dabei ist ganz, ganz viel Gas, hauptsächlich Methan, aber auch Öl und andere Kohlenwasserstoffe freigesetzt worden. Und dieses Methan ist wahrscheinlich damals in die Atmosphäre gelangt.
Vermutlich ist es mit großer Gewalt durch Schlote ausgebrochen, ähnlich wie bei den Marvulkanen in der Eifel. Ein explosiver Prozess, der pro Schlot vielleicht 2 oder 3 Tage gedauert hat. Zurück blieben beiderseits des mittelatlantischen Rückens zwischen der Südküste Grönlands bis zu den Lofoten etwa 800 mit nachrutschendem Sediment gefüllte Trichter. Es sind seltsame Gebilde, die auf hochgenauen seismischen 3D-Karten sofort ins Auge fallen. Sie alle wurzeln in schüsselförmigen Strukturen. Das ist das magmatische Gestein, das in das Sediment eingedrungen ist und das es ausgekocht haben soll.
Um diese Hypothese zu testen, haben wir da in diese alten Hydrothermalsysteme reingebohrt.
1200 Meter tief war das Wasser dort, wo die Wissenschaftler in eines der Hydrothermalsysteme gebohrt haben. Der Trichter war etwa 600 Meter weit und liegt unter 200 Meter Sediment begraben. Und dieser Trichter stützt die Hypothese. Den Gesteinsanalysen zufolge entstand er genau zur richtigen Zeit, vor 56 Millionen Jahren.
Das ist das allererste Mal, dass diese Trichter überhaupt angebohrt worden sind. Und dieser eine, der ist wirklich hundertprozentig genau in diesem richtigen Zeitfenster. Das ist an sich schon ein sehr starker Hinweis. Sicher sollte man noch ein paar mehr von den Trichtern anbohren, um zu gucken, dass das auch für alle gilt.
Wenn die Auswertungen abgeschlossen sind, hoffen die Forscher, die Ereignisse in grauer Vorzeit auf 1000 Jahre genau datieren zu können. Außerdem zeigen andere Befunde, dass die Hydrothermalquellen damals die Treibhausgase in geringer Wassertiefe freigesetzt haben.
Da gibt es zum Beispiel Diatomen, das ist ein Mikroorganismus, der in Flachwassergebieten sich ablagert und davon haben wir da sehr, sehr viel gefunden.
Zwischen 50 und 200 Meter sollte das Wasser tief gewesen sein, wo die Treibhausgase seinerzeit ausbrachen. Genau die richtige Wassertiefe, erklärt Christian Berndt. Messungen an modernen Methanquellen im Meer haben gezeigt, dass bei größeren Tiefen das Methan auf dem Weg nach oben zu Kohlendioxid oxidiert wird, ehe es in die Atmosphäre gelangt. Es wäre damit längst nicht mehr so klimarelevant gewesen wie das Methan selbst. Und es könnte den galoppierenden Treibhauseffekt vor 56 Millionen Jahren wohl eher nicht erklären.
Dagmar Röhlich mit einem Konferenzbericht von der Europäischen Geowissenschaftlertagung in Wien. Und falls Sie mehr über den Ursprung der modernen Geoforschung wissen wollen, dann hätten wir morgen was Passendes im Angebot. Um 16.30 Uhr hier im Deutschlandfunk.
Forschung aktuell. Programmtipp. In Florenz ruhen nicht nur die Medici, sondern auch ein Naturphilosoph.
Steno konnte die Legende der Zungensteine ein für allemal widerlegen. Er bewies, dass die stark mineralisierten Zähne versteinert im Gestein überdauert hatten.
Im 17. Jahrhundert wird die Natur erforschbar durch Messen und Beobachten, durch die Mathematik. Aber der Umbruch war ein Prozess.
In diesem Kasten sehen wir auch einen fossilen Haizahn, einen der ganz speziellen Fossilien, die Steno kommentiert hat.
Schnecken, Muscheln, Austern, Fische etc. Entweder sind sie dort nach einer urzeitlichen Flut zurückgeblieben oder weil der Boden des Meeres langsam verändert wurde.
Und sie verändert sich doch. Nikolaus Steno und die Anfänge der Geologie.
Wissenschaft im Brennpunkt. An Christi Himmelfahrt um 16.30 Uhr.
Ja, und Christi Himmelfahrt, das ist morgen. Und einschalten lohnt sich bestimmt. Hier geht's jetzt aber erstmal weiter mit den Wissenschaftsmeldungen vom Tage. Heute von und mit Lucian Haas.
Ein britisches Forscherteam hat bei Tomaten ein Gen so verändert, dass die Früchte ungewöhnlich viel Provitamin D3 einlagern. Daraus kann dann, unter der Einwirkung von Sonnenlicht, Vitamin D gebildet werden. Eine einzelne dieser Tomaten enthalte so viel Provitamin D3 wie zwei Hühnereier oder ein Esslöffel Thunfisch, berichten die Forschenden im Fachjournal Nature Plants. Um das zu erreichen, nutzten sie keine artfremden Gene, sondern veränderten ein einzelnes Tomatengen mit Hilfe der Genschere CRISPR-Cas. Damit blockierten sie den Stoffwechselweg, mit dem Tomaten D3 normalerweise in Cholesterin umwandeln. So aber reichert es sich in den Früchten an. In Kürze sollen Freilandexperimente mit den geneditierten Tomaten beginnen. Die britische Regierung hat heute einen Gesetzesvorschlag ins Parlament eingebracht, um die Nutzung von CRISPR-Cas in der Pflanzenzucht zu erleichtern. Würde diese angenommen, könnten derart geneditierte Pflanzen künftig in Großbritannien verkauft werden, ohne dass sie als gentechnisch verändert gekennzeichnet werden müssten. Der Klimawandel gefährdet die sibirische Tundra. Sie könnte bis Mitte des Jahrtausends fast komplett verschwinden, prognostiziert eine Studie im Fachjournal eLife. Die Tundra ist die baumfreie Kältesteppe der Arktis, in der eine Vegetation aus Flechten, Moosen, Gräsern und Zwergsträuchern den Permafrostboden überzieht. Durch den Klimawandel steigen die Temperaturen in der Arktis besonders stark an. In der Folge drängen Lärchenwälder in Sibirien immer weiter nach Norden. Forschende des Alfred-Wegener-Instituts haben diesen Prozess im Computer simuliert. Das Ergebnis? Nur bei einem konsequenten Klimaschutz könnte überhaupt rund ein Drittel der Tundra bis Mitte des Jahrtausends noch bestehen. Ansonsten drohe diesem einzigartigen Ökosystem, bis auf sehr kleine Restflächen, der Untergang. Aasfresser sind wählerisch. Wenn sie zwischen den Kadavern von Pflanzenfressern oder Fleischfressern wählen können, bevorzugen sie Pflanzenfresser als Nahrung. Ein Forschungsteam der University of Georgia machte das Experiment. Es legte in einer Wildnisregion im US-Bundesstaat South Carolina Kadaver von Hühnern und Enten sowie von verschiedenen Geiern aus. Die Orte wurden einen Monat lang mit Kamerafallen überwacht. Die Aufnahmen zeigten, die toten Hühner und Enten wurden von verschiedenen Aasfressern wie Kojoten, Krähen, Weißkopfseeadlern und Wildschweinen komplett verzehrt. Von den Geierkadavern hingegen blieben drei Viertel unangetastet. Die Forscher vermuten, dass die Aasfresser instinktiv die Kadaver anderer Fleisch- und Aasfresser meiden, um sich vor möglichen Infektionen zu schützen. Die Studie ist im Fachjournal Footwebs erschienen. Recyceltes Gummi aus Autoreifen könnte Straßen haltbarer machen. Hitze und die UV-Strahlen der Sonne schädigen Bitumen, das ist das Bindemittel für Asphalt. Mit der Zeit wird es spröde und bekommt Risse, die sich dann auch in den Straßen zeigen können. Forscher aus Australien haben in Experimenten herausgefunden, dass fein gemahlenes Gummi aus alten Autoreifen wie ein Sonnenschutz wirkt, wenn es unter das Bitumen gemischt wird. Sie setzten Bitumenproben mit unterschiedlich hohen Gummizuschlägen über längere Zeit intensivem UV-Licht aus. Bei einem Anteil von rund 20% Gummi im Bitumen traten rund 50% weniger UV-bedingte Schäden auf, ohne negative Auswirkungen auf sonstige Asphaltqualitäten. Die Forscher sehen im Einsatz von Altreifengummi beim Straßenbau einen doppelten Nutzen. Weniger UV-bedingte Straßenschäden und weniger Altreifen, die weltweit auf Deponien enden. Ihre Studie ist im Journal of Cleaner Production erschienen. Die US-Wetterbehörde NOAA erwartet eine sehr aktive Hurrikansaison. Die Meteorologen prognostizieren für den Zeitraum von Juni bis Ende November ähnlich viele und starke Tropenwirbelstürme im Atlantik wie im vergangenen Jahr. 2021 steht in der Langzeitstatistik der hurrikanträchtigsten Jahre auf Platz 3. Zur Begründung verweist die NOAA darauf, dass das globale Wetter schon im zweiten Jahr in Folge stark vom Phänomen La Niña beeinflusst wird. Während eines La Niña-Ereignisses steigt kälteres Tiefenwasser im Ostpazifik an die Oberfläche. Das beeinflusst großräumige Strömungsmuster in der Atmosphäre, unter anderem so, dass sich Hurrikans leichter bilden können. Sollten die Prognosen eintreffen, würde 2022 das siebte Jahr in Folge mit einer überdurchschnittlichen Hurrikanaktivität. Rund jeder zehnte Erwerbstätige in Deutschland zeigt ein suchthaftes Arbeitsverhalten. Das geht aus einer Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung und der TU Braunschweig hervor. Sie basiert auf der repräsentativen Befragung von 8000 Personen. Vor allem Menschen in leitenden Positionen zeigen demnach überdurchschnittlich oft Symptome einer Arbeitssucht.
Sternzeit, 25. Mai. Lübeck, Sputnik und die Kripo. Im Oktober 1957 startete der erste Satellit ins All. Auch der Lübecker Astronom Peter von der Osten-Sacken verfolgte Sputnik intensiv und profitierte dabei von Informationen aus erster Hand. Der aus dem Baltikum stammende Forscher hatte beste Verbindungen nach Russland und beherrschte die Sprache perfekt. Die Russische Akademie der Wissenschaften versorgte ihn ständig mit den neuesten Bahndaten von Sputnik und den späteren Satelliten. Ständig erreichten Telegramme aus Moskau Peter von der Osten-Sacken, der dann mit bloßem Auge und seinem selbstgebauten Teleskop die künstlichen Flugkörper verfolgte. Einem Beamten der Deutschen Bundespost kam der rege Telegrammaustausch zwischen Moskau und Lübeck mitten im Kalten Krieg verdächtig vor und er alarmierte die Polizei. Die besuchte den Gelehrten, der nebenher als Lehrer tätig war, auf der Lübecker Sternwarte. Schnell stellte sich heraus, dass es um Sputnik-Beobachtungen ging, ein rein wissenschaftliches Projekt und nicht um militärische Aktivitäten oder gar Spionage. Peter von der Osten-Sacken ist 2008 im Alter von fast 99 Jahren gestorben.
Die von ihm gegründete Sternwarte hat gerade einen neuen Bau bekommen. Beim Umzug fiel den Amateurastronomen ein Ordner mit den sauber abgehefteten Telegrammen vom Ende der 50er Jahre in die Hände. Sie sind gerade in diesen Zeiten ein historisches Dokument, das zeigt, dass auch bei stärksten politischen Gegensätzen auf rein wissenschaftlicher Ebene guter Kontakt möglich ist.
Das war's für heute von Forschung aktuell. Nach den Nachrichten folgt hier die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema darin, wegen der illegalen Verschrottung von Schiffen steht in jetzt erstmals eine Reederei vor Gericht. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.